Schwarz hören.
Mensch, Rüdiger, ich finde das toll. Wir sehen uns wirklich heute das erste Mal.
Ja.
Und machen gleich einen Podcast über Leben und Tod.
Toll, ne?
Ja, ich finde es super. Es hat sich, ich sag mal, so ergeben. Und ich sag ja auch immer, es gibt keine Zufälle.
Ja, es geht um Leben und Tod.
Es geht um Leben und Tod. Und Claudia Wenzel ist deine Frau. Ihr seid verheiratet. Und mit Claudia bin ich ja schon seit gefühlten 100 Jahren bekannt. Und als wir über den Podcast...
Ich leider nicht.
Du kennst sie noch nicht so lange wie
leider.
Ich. Du kennst sie noch nicht, aber du kennst sie intensiver. Und ja. Claudia hat gesagt, ach, der Rüdiger würde auch. Und da habe ich gesagt, na, ich würde sowieso. Wie geht denn das so mit zwei Schauspielern und der Ehe und dem Privaten?
Also bei uns geht's wunderbar. Wir sind ja nun auch schon eine ganze Weile verheiratet und immer noch glücklich.
Schön, wie macht denn das?
Wunderbar.
Also wenn jemand heiratet, sage ich immer, jetzt stürzen sich schon wieder zwei ins Unglück.
Nee, wir beide nicht.
Bei euch nicht.
Ich habe ja schon zwei Ehen hinter mir.
Du hast schon geübt.
Ja, ich habe geübt und jetzt ist es richtig gut.
Jetzt kannst du es besser oder?
Ja,
oder?
Na, weil wir es beide können.
Und bist du jetzt auch anders als damals?
Ich glaube schon, ja.
Was machst du anders?
Na, ich bin nicht mehr so, sagen wir mal, so flatterhaft, so...
So Hans Dampf
Hirsch,
in allen
so
Gassen.
Hirsch, der überall nach was sucht, ne?
49er Jahren gehangen.
Ja.
Ein Mensch aus Anklam, sprich aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, genau, ja.
Wenn man genau hinhört, wenn man es weiß, ist auch so ein leichter...
Aber ganz wenig.
Ganz wenig, ja. Ganz wenig. Ja. Aber seitdem ich es weiß, beziehungsweise jetzt, im Film habe ich es nie gemerkt, wenn ich dich
in meiner
im
Familie
Rollen sehe.
Hat auch keiner, außer meiner Mutter, keiner Mecklenburgisch gesprochen.
Ja.
Nur meine Schwester, die hat so richtig Mecklenburgische gelabert. So weißt du, dieses... Rüdiger, komm doch mal her. Da habe ich mir immer die Ohren zugehalten.
Obwohl, ich muss dir sagen, wenn Dialekt sind mir die aus dem Norden die liebsten.
Ja.
Ich
meine
muss
Mutter
gestehen.
Hat Plattdeutsch gesprochen. Ich kann richtig Plattdeutsch.
Kannst du immer noch?
Fließend Plattdeutsch.
Sag mal was. Sag doch mal was auf Platt.
Na, was soll ich denn singen? Was willst du denn hören?
Das verstehe ich sogar noch.
Da oben auf dem Bach, da steigt eine Mörl.
Da oben auf dem, oder da auf dem, das verstehe ich schon mal nicht.
Da oben auf dem Berg steht eine Mühle.
Also du kannst es, also der
ich kann
es.
Ja, ich würde auch gern mal spielen in Plattdeutsch.
Ja?
Ja, wäre kein Problem, weil ich es wirklich kann. Ich wollte ja auch als Kapitän immer mal Plattdeutsch einfließen lassen, aber das wollten die Redaktionen nicht, leider.
Kapitän Holger Ehlers, ne?
Holger Ehlers, ja.
So hieß die Rolle in der Serie Küstenwache.
Ja.
Daher kenne ich dich auch und natürlich auch aus diversen anderen Rollen. Ihr spielt aber auch beide noch Theater, ne? Oder wieder Theater.
Jedes Jahr, ja.
Weihnachten.
Unser ganz tolles Weihnachtsstück. Das ist eine wunderschöne Komödie.
Da spielt ja auch ein Paar, ne?
Ja, was? Nein, ein geschiedenes Paar.
Geschiedenes Paar mit neuen Partnern, wo das
ja,
aber...
Ja, wir spielen den Kindern vertuscht. Vor, dass wir immer noch verheiratet sind. Macht unglaublich Spaß.
Mhm.
Und ist kein Schenkelklopfer, weil sowas mag ich nicht. Also, wo die Leute sich auf die Schenkel hauen,
Sie
lachen und sie gehen amüsiert und gehen bester Laune raus aus dem Theater. Aber Schenkelklopfer mag ich nicht.
Magst du nicht?
Nee.
Bist du eher so ein ernsthafter Typ? So ein ganz...
Ich glaube schon, ja.
Ja? Du kannst auch richtig schön ernst gucken.
Ja. Aber ich hoffe, ich kann auch freundlich gucken.
Ja, das kannst du auch. Ja, natürlich. Ich merke schon, dass du ein ernsthafter Typ bist.
Ja, bin ich ja. Claudia bringt Leichtigkeit rein in unsere Beziehung. Ich bin immer so ein bisschen, Mecklenburger, ne?
Die ja angeblich nicht reden, ne?
Ja.
Wäre ja schlecht in deinem Beruf.
Ja, das wäre sehr schlecht. Ich rede eigentlich auch ganz gern, ja.
Ja.
Mag sehr. Wir reden ja miteinander.
Wir reden ja miteinander, genau. Also, da gab es die Theaterhochschule Leipzig.
Mhm.
Da seid ihr euch aber noch nicht begegnet.
Nein, nee. Claudia ist ja
weil ja Claudia 10 Jahre jünger ist als du. Habe ich das richtig gerechnet?
Richtig, ja.
Ungefähr so, ne? Und wie seid ihr euch überhaupt begegnet, wenn ich fragen darf?
Auf der Bühne. In Leipzig war ein Schauspieler krank geworden und es gibt ja ein Gesetz an der Bühne. Der Lappen muss hochgehen.
Ja, und dann also der Vorhang.
Ja, dann wurde gesucht, welcher Schauspieler in Deutschland oder in der DDR hat diese Rolle drauf. Den holen wir uns. Und das war ich. Nur es war ein Haken dabei. Ich hatte einen Ausreiseantrag. Und damit war ich ja ein Feind des Landes, ein Verräter.
Ja.
Und dann holten die mich aber trotzdem. Und der Intendant Karl Kaiser ging vor das ganze Ensemble und sagte, also, ihr wisst ja, heute Abend, die Vorstellung muss stattfinden. Und wir haben einen Ersatz gefunden für unseren Kollegen. Aber das ist ein Verräter und Dissident. Und ich will, dass ihr nicht mit dem redet. Keine privaten Kontakte zu dem.
Du durftest spielen, aber nicht mit dem reden.
Aber Claudia, die sagte, ich will aber mit dem reden, das interessiert mich. Ich spiele mit dem. Und wir saßen alleine oder wir beide nur in dem Konferenzraum. Ne? Ja. Und da saßen eigentlich die Schauspieler immer, spielten Schach oder Skat, rauchten. Es war niemand da, nur wir beide. Und Claudia sagte, ich habe ja eine Erklärung. Wenn irgendjemand kommt, dann sage ich, wir machen Text.
Ja.
Ja. Und dann haben wir uns auf der Bühne beim, also ich mich in sie mächtig verknallt. Sie, wie sie mir dann später gesagt hat, auch. Ich habe sie dann angeboten, mit mir ins Hotelzimmer zu kommen, aber das wollte sie nicht.
Das hast du früher öfter gemacht, hast du ja, mir schon im Vorgespräch gesagt. Ja.
Also sie wollte nicht. Sie wollte lieber, nicht. Weil ihr Mann hatte sie gewarnt von mir, sagt, nein, du kommst gleich nach der Vorstellung nach Hause. Wenn der Joswig da ist, musst du nach Hause kommen. Und ich habe dann aber noch zweimal dort gespielt und wir kamen uns immer näher. Und dann bin ich aber ausgereist.
Das war ja schon in den 80er Jahren. Anfang der 80er hast du ja schon einen Ausreiseantrag gestellt, ne?
Ja, ich bin 86 raus. Nach 4¼ Jahr Wartezeit und 36 Ausreiseanträgen.
Und du wolltest raus, weil du mit dem System nicht...
Ich konnte nicht mehr atmen in dem Land. Ich war ja auch in der Sprechstunde von Erich Honecker. Das wussten wenige DDR-Bürger, dass der eine Sprechstunde hatte.
Das wusste ich auch nicht.
Und da bin ich gewesen.
Ach so?
Und nicht, weil sonst sind die Leute sicherlich wegen eines Kühlschranks oder was weiß ich gekommen. Und ich hatte einen 13 Seiten langen Brief bei mir, den ich an ihn adressiert hatte. Und in diesem Brief habe ich das System dem Untergang geweiht analysiert. Ich habe ja mal Philosophie studiert, hatte also ein bisschen Ahnung davon. Und kam da rein an der Rezeption, natürlich nur Stasi-Leute. Und die nahmen mir meinen Ausweis ab. Da dachte ich, oh, ohne Ausweis bist du in dem Land gar nicht mehr. Und dann kam ich in einen Raum, der sehr gut ausgestattet war, Leder und tolle Stereoanlage. Und dann kam ein Herr, ungefähr genauso groß wie Erich Honecker, auch grau und auch in seinem Alter. Und der stellte sich mir nicht mal vor. Ich sagte, auf dem Brief steht mein Name, dürfte ich bitte Ihren Namen? Das hat Sie nicht zu interessieren. Sie haben uns verraten, Sie haben von uns nichts mehr zu erwarten. Ich gesagt, ich erwarte nur, dass Sie mich rauslassen aus diesem Land. Und hier, ich übergebe Ihnen den Brief, den Sie bitte an Erich Honecker weiterleiten. Dann nimmt er den Brief und reißt den auf. Ich sage, sagen Sie mal, was machen Sie da? Der Brief ist an Erich Honecker. Dann kam wieder, Sie haben uns verraten, Sie haben von uns nichts mehr zu erwarten. Da habe ich mich umgedreht, ich habe gesagt, nee, das ist mir zu blöde. Tschüss, ich gehe. Und ich kam dann auch wieder raus, habe meinen Ausweis wiederbekommen, war alles okay. Draußen habe ich dann immer geguckt, ob irgendwo ein Auto steht und mich nicht verfolgt. War auch nicht der Fall. Also sie haben mich wieder rausgelassen, sonst säße ich vielleicht heute auch nicht hier. Das war mein Erlebnis in der Sprechstunde. Es war wie in einem Dorf.
Also es gab ihn gar nicht wirklich leibhaftig.
Er hat nicht mal den Namen gesagt. Das muss man sich mal überlegen. Hm. Also ich wusste wieder, wo ich bin. Ne? Provinz. Hinterste Provinz.
Gut, aber dann konntest du raus?
Ja, dann... Jahre später, also nicht aufgrund dieses Besuchs dort, nein, Jahre später. Hat immer noch 3 Jahre gedauert. Harte Zeit.
Und du konntest dir überhaupt nicht mehr vorstellen, in dem Land zu leben.
Absolut.
Also ich zum Beispiel, und Claudia ja auch, die ist ja schon zu DDR-Zeiten durch künstlerische Sachen im Westen gewesen.
Ja, ich weiß.
Und ist nach Hause gekommen.
Ich habe als Student schon einen Film in München gedreht.
Ah ja.
Aber das kam für mich nicht in Frage. Es gibt doch diesen herrlichen Spruch, wer mit 18 nicht Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Und der galt für mich auch. Ich war mit 18 ein glühender Kommunist. Deshalb hat mich München damals gar nicht angefordert. Ich war 13 Tage in München. Ich habe nur den bösen Kapitalismus gesehen, den untergehenden Kapitalismus. Das hat mich nicht angezogen, keine Attraktion auf mich ausgeübt.
Für mich auch nicht. Also ich war öfter im Westen während meiner Studienzeit, in der zweiten Hälfte der 70er. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich nicht zurück in mein Land gehe. Bei allen Dingen, die man auch nicht gut fand zu DDR-Zeiten. Aber ich habe es halt nicht so stark gesehen wie du. Also so habe ich es auch nicht erlebt.
Ich hatte einfach die Nase voll. Wie gesagt, ich konnte nicht mehr atmen dort.
Und dann, als du im Westen warst, ging es dann gleich los oder wie war das?
Ja, es ging wunderbar los. Ich habe ganz viel hier beim Rundfunk zu tun gehabt, dann synchron, weil hier waren ja schon viele aus der DDR.
Hier in Berlin, in West-Berlin.
Ja, die haben einander geholfen. Dann habe ich gleich Theater gespielt und 1½ Jahre später auch schon gedreht. Also war wunderbar. Ging gut los und ich bin sehr freundlich hier aufgenommen worden. Die Ämter, die waren einfach sowas von herzlich. Alle, die dort gearbeitet haben, waren toll.
Hätte ja auch aber anders kommen
Hätte
können.
Anders sein
es gab ja auch Kollegen, die nicht Fuß fassen konnten. Ja. Ne? Schön, dass es so geklappt hat. So, jetzt habt ihr euch schon in der Mitte der 80er Jahre ineinander verliebt.
Na, verknallt, sagen wir
verknallt.
Mal.
Verknallt.
Ich wollte sie unbedingt ins Hotelzimmer haben.
Wann hat's denn geklappt, wenn ich fragen darf?
Das hat dann ein paar Jahre gedauert.
Ein paar Jahre gedauert. Ja. Und geheiratet habt ihr 2003.
Ja.
Hat das noch ein bisschen gedauert oder hat das insgesamt dann so lange noch gedauert?
Nein, ich war ja damals noch verheiratet und das hat auch eine ganze Weile gedauert.
Ah, sowas.
Ich wollte eigentlich auch nicht mehr heiraten. Wie gesagt, ich war ja schon zweimal verheiratet. Aber dann merkte ich, dass Claudia sich das so sehr wünscht. Und wenn sich jemand wünscht, den du so sehr liebst, dann musst du ihm diesen Wunsch erfüllen. Da habe ich gesagt, okay, meine Liebe, wir heiraten.
Mhm. Und es läuft ja gut. Es sind ja schon 22 Jahre. Das verflixte siebte Jahr ist längst vorbei.
Ja, das ist lange vorbei. Das haben wir gar nicht gespürt.
Hat das auch was damit zu tun, dass ihr zusammengekommen seid, als ihr schon ein bisschen älter wart?
Ja, sagen wir mal, ich hatte mir schon ein bisschen die Hörner abgestoßen, was nicht schlecht war.
Eine deiner Enkelinnen taucht auf in Claudias Buch. Mhm. Wir reden also über Claudia Wenzel, falls jemand den anderen Podcast mit Claudia nicht gehört hat. Mein Herz ließ sich nicht teilen, so heißt das Buch. Und da schildert Claudia, dass sie mit der Enkelin im Gespräch ist, so im Abituralter, die so gar nichts über die DDR weiß.
Ja, nicht viel.
Oder nicht viel.
Ja, weil
ne?
ja nicht viel unterrichtet wird. Ja, das ist ja
irre, oder? Ja.
Aber die wissen auch genauso wenig über die Geschichte der Bundesrepublik.
Mm.
Das wird ja kaum behandelt. Das ist unfassbar. Die eigene Geschichte wird über Mittelalter und so, da wissen sie Bescheid. Aber nicht über die 40, 50 Jahre der Bundesrepublik und der DDR.
Und es ist doch so wahnsinnig wichtig zu wissen, ja, woher man kommt,
natürlich,
oder?
Natürlich, das ist ganz wichtig.
Also Mittelalter, Gott, ja.
Ja, ja, da kommt man nicht her.
Also irgendwie ja, aber ja, sehr weit weg. Insofern, ich finde das auch immer wieder erschreckend, dass so wenig insbesondere über den Osten bekannt ist. Also alle Schwierigkeiten, du hast das offenbar eben sehr, sehr stark für dich erlebt, da nicht mehr leben zu wollen. Viele, so aus meinen Zusammenhängen, Künstler, Intellektuelle, die in Wendezeiten und auch kurz danach nicht das wollten, was wir jetzt haben.
Ich
nämlich,
weiß, das weiß ich alles,
dass
ja.
die DDR
verschwindet
und wir dann alle auf einmal eins sind, obwohl wir eine ganz andere Kultur haben, wir Ossis.
Aber du hast ja vielleicht schon das Narrenschiff von Christoph Hein gelesen.
Ja.
Ein großartiges Buch.
Ja.
Und er sagt ja, über die DDR wird in ein paar Jahren keiner mehr reden. Er schreibt ja den Abgesang des Systems.
Ja, das stimmt. Und doch, ich weiß nicht, wie es dir jetzt auch im Nachhinein geht. Ich habe ungefähr die Hälfte meines Lebens, ein bisschen kürzer als die Hälfte, eben in diesem anderen System gelebt. Und die ersten 30, 32 Jahre, bis die Wende dann kam oder der Mauerfall kam, sind ja doch eine sehr prägende Zeit im Leben eines Menschen. Also alles andere dann auch, aber gerade so in ganz jungen Jahren und Bildung und all diese Dinge. Und ich komme ja so aus der Kulturwissenschaft, da wo dein Schwager herkommt, ja. Wenzel, ne, der tolle Liedermacher und Schriftsteller und
großartig.
Ich
finde ihn hervorragend.
Und wir haben ja anders gedacht. Wir haben ja nicht gedacht in diesen engen Zusammenhängen, sondern da sollte ja was anderes entstehen. Und
was
auch
anderes, ja. Davon habe ich eine Weile auch geträumt. Mhm. Aber der Traum hat sich für mich dann, mit Honecker kam ja nichts Neues. Reformen waren in dem Land nicht mehr möglich und das habe ich gesehen.
Aber ich meine jetzt auch die Zeit, nachdem die Mauer gefallen war, dass wir uns natürlich was anderes gewünscht haben.
Weiß ich alles, ja.
Und nichtsdestotrotz, ich bin auch froh, dass ich in zwei Gesellschaftsordnungen leben
ich
kann.
Ich auch. Ich
das
lebe
ist doch
jetzt
irre, oder?
Genauso lange in der Bundesrepublik wie ich oder in Deutschland, wie ich damals in der DDR gelebt habe.
Und beides erlebt zu haben und weiter
das,
zu erleben.
Ich finde auch großartig, dass ich die Zeit in der DDR erlebt habe. Das ist ein wichtiges Pfund meiner Geschichte und meines Wissens auch.
Rüdiger, du weißt, es geht in diesem Podcast ums Leben.
Wir haben jetzt sehr viel übers Leben
geredet. Wir haben übers Leben geredet. Und für mich gehört ja der Tod zum Leben. Wie siehst du das?
Ja, das beginnt ja gleich. Wenn wir auf die Welt kommen, beginnt ja die Zeit bis zum Tod schon zu laufen.
So ist es, genau. Und insofern ist es für mich auch gar nichts Erschreckendes oder irgendwas, wovor ich Angst habe.
Gehört dazu. Wie hat Woody Allen gut gesagt? Ja, sterben muss ich, aber ich möchte nicht dabei sein.
Sehr gut. Ich versuche ja die Idee zu verbreiten, dass man noch dabei ist, obwohl man schon tot ist, nämlich die eigene Rede zum Abschied selbst zu halten.
Ja.
Was hältst du denn von sowas?
Ich habe ja einen Text geschrieben, der in meinem Testament drin ist. Also ich habe genau festgelegt, was alles passieren muss. Was für mich ganz wichtig ist, von meiner Asche muss ein Teil im ehemaligen Mauerstreifen verstreut werden, weil das hat für mich so eine Bedeutung gehabt, diese Mauer. Und ein Teil kommt ins Meer, weil ich sehr gerne reise. Und dann
in welches Meer?
Na, in ein großes Meer. Dann komme ich ja irgendwann überall hin.
Ich gehe in die Ostsee. Aber dann treffen wir uns nicht. Du bist dann weiter weg, oder?
Durch den Nord-Ostsee-Kanal hast du ja auch Verbindungen in die Nordsee und damit in alle Meere.
Okay.
Atlantik, dann alles. Ja, also ich auch.
Du gehst auch erstmal in die Ostsee?
Überall.
Ich meine, ist ja deine Heimat, da oben, der Norden.
24 Kilometer schon entfernt. Ich habe die Ostsee als Kind nicht oft gesehen.
Nee,
ich bin in armen Verhältnissen groß geworden. Urlaub hat es in meiner Familie nie gegeben. Nicht so wie bei Claudia, die jedes Jahr 6 Wochen da oben auf dem Darß war. Luxuskind, sag ich. Meine Eltern haben nie Urlaub gemacht.
Und wie bist du dann zur Schauspielerei gekommen?
Ich war im Schülertheater, aber eigentlich wollte ich ja Pilot werden. Und da war ich aber eine Woche in Kamenz zur Gesundheitsprüfung und die ist wirklich hart gewesen. Und nach 4 Tagen wurde bei mir ein Augenfehler festgestellt.
Aha.
eine Hornhautkrümmung, eine Dioptrien zu viel. Aber damit kannst du nicht Pilot werden. Es ging ja im Osten sowieso nur über Armee, also Jagdflieger. Ja. Also konnte ich nicht Pilot werden. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn? Staatsbürgerkunde war ich ja sehr gut und interessiert mich. Dachte, ich studierste Philosophie und habe mich dann immatrikuliert an der Karl-Marx-Universität.
In Leipzig?
Ja, aber ich bin schon, bevor ich immatrikuliert wurde, bin ich schon in der Schauspielschule gewesen, habe mich danach erkundigt, wie ich dort aufgenommen werden kann.
Und wo also kam das her? Kannst du das noch beschreiben?
Ich war auch dort gleich wieder im Studententheater.
Irgendwie
bevor
hat sich das so ergeben.
Bevor ich angefangen habe, an der Karl-Marx-Universität zu studieren, habe ich dann die Aufnahmeprüfung schon gemacht und habe mich exmatrikulieren lassen. Das war übrigens lustig.
Philosophie.
Ja, das war ganz lustig. Da bin ich zum Prorektor gegangen und der hat mich beschimpft. Wir schicken Sie zur Armee. Und da habe ich gesagt, Moment mal, ist das eine Strafe? Ich denke, das ist ein Ehrendienst. Und er brüllte mich nur noch an, also wir schmeißen Sie nicht raus, Sie können nicht gehen, Sie müssen dieses wichtige Studium zu Ende führen. Sag ich, okay, Herr Prorektor, aber ich würde gern mit dem Rektor sprechen. Und bekam auch bei denen einen Termin und das war ihm der Chef, der Rektor, ne?
Ja.
Tolle Figur. Ich saß dem gegenüber, sagte so, Sie möchten also Schauspieler werden. Ist schade, dass Sie nicht weiter bei uns studieren wollen, na dann wünsche ich Ihnen viel Glück.
Na guck mal.
Und dann war ich exmatrikuliert und habe dann gejobbt, Pakete ausgefahren und beim Gleisbau gearbeitet. Also richtig harte Zeiten erlebt.
Weil du noch nicht anfangen konntest, Schauspiel zu studieren? Musste, oder war das noch ein Stück weit Strafe oder was?
Ich musste ein halbes Jahr noch warten. Ich war mitten im Jahr. Also. Und vorher kam ich gar nicht auf die Idee. Das ging erst dadurch, dass ich aus Anklam raus war, aus der kleinstädtischen Enge. Mhm. Denn ich bin groß geworden. Leute nehmen die Wäsche rein, die Schauspieler kommen.
Ja.
Und ich bin aus ganz kleinbürgerlichen Verhältnissen. Meine Mutter hat auch, ach mein Junge, du wirst jetzt Schauspieler, wie willst du denn leben davon? Und die war dann später sehr begeistert, ich drehte als Student schon 2 Filme. Da wusste sie, ach, der Junge kann doch für sie sorgen. Aber bis dahin schickte sie mir in Briefen Briefmarken, damit ich ihr schreibe. Ist das nicht süß?
Herrlich.
Die hatte wirklich kaum Geld.
Und wie
mein
lange?
Mein Vater ist ja früh gestorben.
Wann sind deine Eltern gestorben, wollte ich jetzt gerade fragen.
Mein Vater ist mit 57 gestorben.
Da warst du wie alt?
17, war kurz vorm Abitur.
Ah, und deine Mutter später?
10 Jahre später. Ich bin ja mit dem Tod groß geworden.
Also ja.
Erstmal starb meine älteste Schwester, die war 19, als sie starb. Ich war 3 Jahre alt. Der nächste war mein Vater mit 57, obwohl er den ganzen Krieg Soldat war und ein Kerl wie ein Baum und immer sagte, ich werde 100.
Das stelle ich mir schon. Wie viele Kinder wart ihr?
4. Mein Bruder starb ja dann auch bald, der hat sie erschossen und meine andere Schwester auch bald. Keiner in der Familie ist so alt geworden, wie ich heute bin. Alle schon lange tot, richtig lange, ja. Ich habe ja Erfahrungen mit dem Tod schon in Afrika gesammelt.
Selber?
Ja,
eigene
selber.
Erfahrungen.
Wenn Claudia nicht gewesen wäre, wäre ich nämlich tot. Dann würde ich heute nicht mehr hier sitzen.
Erzähl.
Ich habe eine schwere Malaria gehabt und als Europäer weiß ich ja nicht, was ist das. Ich habe abends nach dem Drehen Rückenschmerzen gehabt, dachte, na ja, war ein harter Drehtag, okay. Und Claudia hat mich immer angeguckt. Nächsten Morgen natürlich drehen, ist doch klar, habe ich nicht umfällst, drehst du. Und Claudia stand daneben und hat mich immer beobachtet. Und mit einmal hat sie als Außenstehende, das muss man sich mal vorstellen, als Außenstehende den Dreh abgebrollert. Schluss, aus. Rüdiger und ich, wir fahren jetzt sofort in eine Klinik. Das war in Harare, Simbabwe und die hatten damals noch eine Top-Privatklinik. Ich kam in die Klinik, kam natürlich auch sofort ran. Und dann guckte mich der schwarze Arzt an, sagte, oh, you caught malaria. Und dann gab er mir 3 Pillen. Die nenne ich heute noch Survival Pills, also Überlebenspillen. Nachdem ich die genommen hatte, sagte er, 3 hours left, 3 Stunden hättest du noch gehabt. Dann wäre ich tot gewesen. Also
was
Claudia hat mir das Leben gerettet.
Und woran hat sie das gesehen?
Die hat einfach gesehen, nee, das ist
der
nicht
ist
so,
nicht wie
der
er
ist
sonst
nicht so
ist.
Wie sonst, ja.
Ah ja.
Und dann waren
so
dann,
schnell geht das bei
Malaria. Dann begannen 5 schlimme Tage, naja, so schnell, ja, du kannst an der Malaria ganz schnell sterben, vor allen Dingen als Europäer. Es gibt ja viele, die Afrikaner, die haben die jedes Jahr wie Schnupfen. Die gehen damit anders um. Ich habe auch die Vorsorge, alles gemacht, aber das reicht nicht.
Also du wirst gestochen von
der... Ja, von der Anopheles-Mücke.
Ja?
Ja.
Und dann dauert es unter Umständen nur wenige Stunden?
Nee, nach dem Stich sind ungefähr 6 Wochen vergangen.
Ach so.
Ich bin oben an den Victoria Falls gestochen worden, habe den Stich nicht mal mitbekommen. Und dann, als ich wieder in Harare war, da brach sie aus. Und dann begannen 5 Tage, also 5 Tage Delirium, Kopfschmerzen. Das Schlimmste sind die Kopfschmerzen. Es gibt Leute, die hauen mit dem Kopf gegen die Wand, weil das weniger wehtut. Es ist nicht, dass du hier auf der Stirn die Kopfschmerzen hast, sondern der ganze Kopf schmerzt. Und wenn das Delirium vorbei war, da hatte ich 42 Fieber im Delirium, ne? Wenn das wieder runter war, habe ich gesagt, Claudia, bring mir mal meine Pfeifen und ein Schluck Rotwein wäre auch nicht schlecht oder ein Schluck Kaffee. Und dann schießen diese Viecher wieder rein in den und du gehst wieder auf 42 Fieber. Und diese Delirien, die habe ich ja nicht mitbekommen, die hat aber Claudia mitbekommen. Da hat sie in Deutschland angerufen, das überlebt er nicht. Aber nach 5 Tagen war ich wieder da. Das ist auch wahnsinnig interessant. Da gibt's ein Foto, wie ich, passt ja zu Afrika, in weißes Leinen gekleidet über die Farm laufe, wo ich gewohnt habe. Und dann gibt's ein Foto, wo wir beide auf dem Bett liegen und so den Daumen hoch in die Kamera, ein Selbstauslöserfoto. Und diese Kamera, das war damals noch eine richtige Kamera, ne? Die hat weder vorher noch nachher je eine Doppelbelichtung gemacht. Wir kriegen das Foto. Da liegen wir beide so da, machen den Daumen hoch und ich schwebe in weiß über uns beiden. Also so wie die Situation war. Ich wäre bald zum Engel geworden. Engel, klar, ne? Ja, natürlich wäre ich zum Engel geworden.
Es gibt keine Zufälle.
Nee, also ich wäre, wie gesagt, ohne Claudia wäre ich schon lange tot.
Und was hat das mit dir gemacht oder was macht das mit dir? Macht dir der Tod Angst oder wie gehst du mit Tod um?
Nee, wie gesagt, alles geregelt.
Alles geregelt, aber sagen wir mal so, das Regeln ist das eine. Wie ist es so vom Gefühl her zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr 25, irgendwann wird's vorbei sein.
Ja, dann das weiß ich auch. Das, also wenn ich noch 10 Jahre habe, ist das ja viel. Für alle Fälle habe ich 2 Tabletten zu Hause. Also wenn mir mal irgendwas, ich sage mal, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann oder so, dann habe ich die 2 Tabletten.
Dann entscheidest du selber. Ja. Ich bin eine große Verfechterin des selbstbestimmten Sterbens. Ja. Ich sage immer, ich lebe selbstbestimmt,
ja,
dann soweit das geht in der Gesellschaft,
sterben, ja.
Dann will ich auch selbstbestimmt sterben.
Ja, und das finde ich
und
auch.
Du hast sogar schon vorgesorgt.
Ja, absolut. Schon seit Jahren.
Das heißt, du nimmst die Dinger und dann ist es auch sicher, dass du weg bist.
Die sind hundertprozentig sicher. Ja, na, ich will mich ja nicht aufhängen oder sowas. Mein Bruder hat sie erschossen, er hat nur 1 Stunde gelebt.
Oh Gott.
Das musst du nämlich richtig machen, das musst du auch können.
Aber das
also
finde ich...
Also hier ansetzen an die Schläfe, das ist es nicht. Der hat mit der Kugel im Kopf noch 1 Stunde gelebt. Ja.
Aber weißt du, Rüdiger, dass du dafür auch schon vorgesorgt hast, das finde ich enorm. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das so klar sagt.
Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich mache Sport und ich bin agil, ich reise. Wenn ich das nicht mehr kann, stell dir mal vor, ich würde jetzt plötzlich in einem Rollstuhl sitzen. Dann würde ich sagen, nee, ich hole mir meine Tabletten und das war's dann. Ich habe schönes Leben gehabt, mit meiner tollen Frau vor allen Dingen. Ich will doch dann niemandem zur Last fallen und mir selbst vor allen Dingen nicht zur Last fallen. Bist ja dann eine Last auch für dich selbst. Nee.
Es gibt ja Leute, die sagen, weißt du, wenn die Situation dann eingetreten ist, vielleicht sitzt du im Rollstuhl, dann siehst du das ganz anders, dann hängst du noch am Leben.
Ich habe einen Freund, der hat MS seit vielen, vielen Jahren und sehr schwer. Der liegt seit, ich weiß jetzt nicht, seit mindestens 12 Jahren, liegt der unbeweglich in einem Bett. Der kann sich nicht mehr bewegen und hängt am Leben. Das ist mir auch immer ein Rätsel. Also ich habe ihm auch mal gesagt, Bernie, das würde ich nicht durchhalten. Wenn ich so wäre wie du, hätte ich schon lange die Tabletten.
Und er sagt aber, ich will das nicht. Nee.
Ich habe da noch Freude, sagt er. Du kommst mich besuchen und wenn er sich einen Grappa wünscht, dann bringe ich ihm einen Grappa mit. Den muss ich ihm zum Mund führen, damit er ihn trinken kann. Oder Espresso. Oh ja, einen Espresso hätte ich gerne. Und dann gebe ich ihm den Espresso und führe ihm den zum Mund. Das ist wirklich ein Elend, wenn du das siehst.
Kannst du dir für dich nicht vorstellen.
Nein, auf keinen Fall.
Also auf keinen Fall auch nicht. Nur der Anflug eines Gedanken, dass sich das ändern könnte, deine Haltung.
Doch, ich denke auch manchmal so. Wer weiß, wenn es dann soweit ist, ob du dann nicht doch deine Süße immer noch sehen willst. Und ja,
ja
weiß
eben.
Ich, ja, und dein Enkelkind, ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch im Rollstuhl dann im Flieger sitzen und wieder in andere Länder fliegen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich nicht sage, so, du hast ein tolles Leben gehabt, Schluss aus, vorbei.
Das ist ja ein Aspekt, weswegen ich mit Menschen über den Tod auch rede.
Ja.
Nämlich um über das Leben letztlich
klar,
zu reden
klar.
Und nachzudenken, ja. Denn es gibt ja Menschen, die leben so in den Tag hinein oder haben so gar keine,
Spaß, ne? Jetzt, wenn ich hier sitze, ich kann sagen, ich habe 76 Jahre gelebt und ich habe eine tolle Zeit. Ich habe viel Erfolg im Beruf gehabt. Ich habe eine wahnsinnig tolle Frau. Ich habe es doch alles gehabt.
Ja, also jedenfalls, wenn die Umstände nicht mehr so sind, die du lebenswert empfindest, sagst du Schluss.
Ja, ich hoffe, dass ich das dann mache. Ich hoffe für mich und für andere. Stell dir mal vor, ein Pflegefall ist doch. Ich war mal vor ein paar Jahren durch einen Radunfall, wirklich für Wochen ein Pflegefall. Wenn ich Claudia nicht gehabt hätte, wäre ich in die Klinik, hätte ich in die Klinik gehen müssen und hätte mich pflegen lassen müssen. Und Claudia hat wirklich alles gemacht. Und ich habe hier im Zimmer gelegen, konnte mich nicht bewegen. Das war, also ich habe solche Schmerzen gehabt, die ich noch nie vorher und auch danach nicht mehr. Und wenn ich mir das vorstelle, das hätte ich auch, sitze in einem Rollstuhl und habe Schmerzen und muss gepflegt werden. Vielleicht, ich sag mal, mir muss jemand den Arsch abwischen.
Ja, das sage ich auch immer.
Das ist doch grauenhafte Vorstellung.
Ja, ich sage auch immer, wenn das passiert, dann ist es höchste Zeit.
Ich habe mal wegen eines Bandscheibenvorfalls während der Küstenwache, wirklich schwerer Bandscheibenvorfall, da habe ich jeden Morgen, wir hören ja erst auf zu arbeiten, wenn wir nicht mehr können, ne? Ich habe morgens im Liegen geduscht, mich im Liegen angezogen, bin dann zum Drehen gefahren. Und dort bin ich natürlich mit Schmerzen, dann ging es eines Tages nicht mehr. Und ich liege da in der Klinik in Neustadt und da kommt morgens eine 17-Jährige ins Zimmer und sagt, so Herr Josfig, dann wollen wir mal. Ich sag, was wollen wir denn jetzt mal? Na, ich werde Sie waschen. Ich sag, Schwester, was wollen Sie mich waschen? Und wenn ich auf allen Vieren dorthin kriege, Sie waschen mich nicht, das mache ich selbst. Aber irgendwann ist es dann so, wenn du dich gar nicht mehr bewegen kannst, dann wirst du gewaschen. Die Vorstellung alleine, dass du das nicht mehr selbst kannst. Mhm. Nee, da sind die Tabletten gut, wenn man sie hat.
Schwarz hören.